Mein Vater hat bis ins hohe Alter mit Händen und Füßen gesprochen, gebrochenes Deutsch gesprochen, hat Deutschland aber stets verteidigt, immer. Weil wir seit fast einem Jahrzehnt sehr, sehr viele Menschen aufgenommen haben, wo wir einfach die Infrastruktur auch gar nicht für haben. Und mit Infrastruktur meine ich Schulen, Wohnungen, Sprachkurse. So, und ohne das kann Integration nicht gelingen. Wo würde ich selbst im Bundeshaushalt als erstes kürzen? Ich glaube, ich würde mir tatsächlich all die Subventionen und Förderungen noch mal genau anschauen. Welches wirtschaftliche Konzept hat denn die AfD, was dir das Vertrauen gibt, dass dieser Staat wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt? Welches? Und es gibt kein einziges.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und der Bross-Stiftung. Jeden Donnerstag sprechen wir über das, was Deutschland bewegt. Und in dieser Woche bewegt Deutschland eine ganze Menge. Die neue Bundesregierung ringt um ihren Haushalt und die Frage, wie das Land wieder wirtschaftlich auf Kurs kommt. Die Debatte über Migration und den Umgang mit der AfD bleibt so polarisiert wie eh und je. Gleichzeitig verändert sich die Welt rasant. Der Krieg in der Ukraine dauert an, der Nahe Osten bleibt instabil und Donald Trump gibt im Weißen Haus den Takt vor. Europa muss sich außenpolitisch neu aufstellen. Über all die Fragen will ich heute sprechen mit einer Frau, die viele dieser Themen aus unterschiedlichen Perspektiven kennt. Als Tochter einer Gastarbeiterfamilie kommt sie aus dem Ruhrgebiet, ist langjährige Innen- und Integrationspolitikerin und heute Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Ich freue mich sehr, dass wir heute live hier im Wohnzimmer der Bross-Stiftung in Essen sprechen. Herzlich willkommen, Serap Güler.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Schön, dass Sie da sind. Wir sind heute live aus Essen. Ist das für Sie, wenn Sie hier sind, so ein Stück Heimat oder ist das mehr so einfach die Herkunft, wo Sie herkommen?
Nee, ist das ein Stück Heimat. Ich habe 27 Jahre im Ruhrgebiet gelebt und mit 27 erst aus dem Ruhrgebiet raus. Und natürlich ist das Heimat. Es wird auch immer Heimat bleiben. Bin immer wieder gerne hier. Ich lebe ja mittlerweile in Köln, bezeichne mich auch als Kölnerin, weil das auch eine Stadt ist, die einen sehr, sehr schnell vereinnahmen kann. Und aber ich fühle mich in Köln auch so wohl, weil die Mentalität sehr, sehr ähnlich ist. Also ich habe dazwischen 6 Jahre in Düsseldorf gelebt. Das muss jetzt natürlich sein, dieses Bashing als Kölnerin. Aber das war kein Heimatgefühl. In 6 Jahren nicht. Es ging in Köln sehr schnell, weil mich das eben so von der Mentalität auch sehr ans Ruhrgebiet erinnert.
Und in Berlin sind Sie ja auch in den Sitzungswochen natürlich. Wie ist da so das Verhältnis? Ist es eher so, okay,
Das ist
berufsbedingt?
Dienstsitz. Berlin ist wirklich reiner Dienstsitz. Wenn ich Besuchergruppen aus dem Wahlkreis habe, dann stelle ich immer die Standardfrage, was ist das Schönste an Berlin? Und dann gucken immer ganz viele erwartungsvoll, weil sie denken, jetzt kommt ein Insider-Tipp und die Antwort ist stets die Rückkehr nach Köln. So. Ich tue der Stadt extrem Unrecht. Mein Mann ist Berliner, der sagt es jedes Mal unterstreicht. Berlin ist wunderschön, aber machen wir uns nichts vor, oder es wird jeder Bundestagsabgeordnete jetzt beim Hören bestätigen können. Wir sind in unserer Blase in Berlin unterwegs, in der Bundestagsblase. Wir haben da keinen Wahlkreis, gar nichts. Also wir sind wirklich nur in diesem Kontext. Und ich habe es auch in all den Jahren, seit 21 bin ich in Berlin, nicht geschafft, mal zu sagen, ich mache jetzt mal heute Abend nur Kultur oder sonst etwas, weil immer irgendetwas dazwischen kommt. Deshalb bin ich eigentlich auch immer froh, wenn es wieder nach Hause geht.
Ihr Vater war Bergarbeiter und Bergmann unter Tage, wie man sagt. Er hat bis zu seinem Lebensende nur gebrochen Deutsch gesprochen. Trotzdem sagen sie über ihn, er war perfekt integriert. Was ist für Sie das Zeichen einer gelungenen Integration?
Also mein Vater kam 63, meine Mutter 78. Ich bin das erste Kind, also wir sind nur zu zweit, aber das in Deutschland zur Welt kam. Bin selbst nicht eingewandert, also hier geboren, aufgewachsen tatsächlich. Es ist vor allem die Verbindung, dieses sich dazugehörig fühlen und mit den Werten des Landes leben können. Wir haben früher immer gesagt, in der Integrationspolitik, es ist vor allem die Sprache, hat man einen Job, ne, hat man eine gute Schulbildung etc. Es gehört nach wie vor dazu. Wir haben das immer so die drei goldenen Schlüssel der Integration genannt. Aber wenn alles drei gegeben ist und es gibt keine Verbindung zu den Werten, keine Verbindung zur Mentalität, keine Verbindung zur Kultur, ist Integration nicht gelungen. Andersrum gehe ich eben so weit, dass ich sage, wenn das vorhanden ist, mag die Sprache Vater vielleicht nicht perfekt sein, aber diese Bindung zu dem Land ist da. Und mein Vater hat, wie gesagt, bis ins hohe Alter mit Händen und Füßen gesprochen, gebrochenes Deutsch gesprochen, hat Deutschland aber stets verteidigt, immer. Also das war seine Heimat und im Türkischen sagt man, ich lasse auf etwas, was mir ganz lieb ist, kein Staubkorn aufkommen. So, und das hat er mit Deutschland gemacht und deswegen war er perfekt, also besser integriert als manch einer, der fließend oder die fließend Deutsch spricht.
Ihre Familiengeschichte ist, finde ich, das, was viele an der aktuellen Lage in Deutschland kritisieren. Also man hat so das Gefühl, gerade die Gastarbeiterfamilien haben sich viel besser integriert, weil ihnen auch wirklich nichts geschenkt wurde, hatten da auch viel mehr Kämpfe auszufechten. Und bei der jetzigen Einwanderung sind teilweise viel fundamentalistischer drauf. Man hat das Gefühl, undankbarer gegenüber dem Staat teilweise und was es da so für Leistungen gibt. Können Sie sagen, woran das liegt? Oder würden Sie da den Eindruck bestätigen?
Naja, ich glaube, Sie haben das eigentlich sehr, sehr gut beschrieben. Das ist so dieses dafür kämpfen, hier anerkannt zu werden, ob das immer geklappt hat, also das anerkannt werden. Dahinter mag man ein Fragezeichen machen, aber man musste was erbringen. Keinem wurde hier etwas geschenkt. Mein Vater hat immer ganz stolz gesagt, nur ein Beispiel zu bringen, er hat 38 Jahre als Bergmann gearbeitet, was eine verdammt lange Zeit für diesen harten Job ist, in der Türkei angefangen und hier dann halt bis zur Rente. Und hat immer gesagt, fast 40 Jahre unter Tage ohne einen Tag krank. Da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, sag mal, wie kann das sein? Also so ein harter Job, wie kann das eigentlich sein, dass du da mal nicht einmal krank warst? Und dann sagt er, doch, doch, er war schon krank und einmal ist er sogar auf der Zeche zum Betriebsarzt gegangen, weil er sich an dem Tag krank melden wollte, weil es ihm wirklich nicht gut ging. Und der Arzt hat dann per Ferndiagnose, das heißt, ist hinter seinem Schreibtisch nicht aufgestanden, hat ihn angeguckt und hat gesagt, stell dich nicht an, ne, du hast nichts. Und ich war wirklich schockiert, als er mir das erzählte, was hast du gemacht? Weil ich wäre dem Arzt wahrscheinlich an die Gurgel gesprungen. Und er guckte mich an und sagte, na ja, ich habe meine Jacke angezogen und bin zu meiner Schicht gefahren.
Wow.
So, und das ist heute eine komplett andere Art von Migration. Also obwohl man auch mit diesen Herausforderungen, mit diesen Problemen und am Ende auch mit dieser Behandlung konfrontiert wurde, hat man dieses Land anders wertschätzen gelernt. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Und deshalb teile ich die Analyse, dass ganz, ganz viele Familien, ganz, ganz viele Menschen, die selbst als Gastarbeiter kommen oder deren Nachfahren, die Werte dieses Landes nochmal anders verteidigen als vielleicht die, die neu dazukommen oder die, die vielleicht schon immer hier gelebt haben und das gar nicht mehr als etwas Besonderes sehen.
Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall weit entfernt von den Debatten über Work-Life-Balance, die wir heute so führen.
Das ist wohl wahr, ja.
Und über Krankschreibungen. Die aktuelle Regierung lobt sich ja für ihre Migrationswende. Würden Sie sagen, die ist gelungen?
Ich würde sagen, es ist vieles auf dem richtigen Weg. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kann man sogar so weit gehen und sagen, es ist gelungen. Jetzt hat ja die Europäische Union seit Juni das gemeinsame Asylgesetz. Das muss sich zeigen, ob das in der Praxis auch so aufgeht, wie man sich das gedacht hat. Aber es war richtig, hier auch eine Wende einzuleiten und am Ende sie auch zu durchziehen, weil wir in den letzten Jahren seit fast einem Jahrzehnt sehr, sehr viele Menschen aufgenommen haben, wo wir einfach die Infrastruktur auch gar nicht für haben. Und mit Infrastruktur meine ich Schulen, Wohnungen, Sprachkurse. So, und ohne das kann Integration nicht gelingen. Gerade auch bei Menschen, die jetzt nicht alle, aber ein Teil davon wirklich als traumatisierte Kriegsflüchtlinge hier hinkommen. Diese Menschen brauchen eine Begleitung. Und damit das weder die Menschen, die kommen, noch die Gesellschaft, die aufnimmt, herausfordert und das wirklich auch im humanistischen Sinne funktioniert, braucht es eine Zahl, die Infrastruktur trägt und wir waren längst drüber. Ja. Deshalb war es richtig, hier auch eine Wende einzuleiten.
Also vor 2 Jahren lag die Anzahl der Asyl-Erstanträge, ich glaube, so bei 350.000. Jetzt ist sie in diesem Halbjahr stark gesunken. Jetzt sind es 40.000 Asyl-Erstanträge. Es kommt aber noch mal fast genauso viel Menschen über den Familiennachzug nach Deutschland. Im vergangenen Halbjahr, also als Vergleich 2025, im ersten Halbjahr waren es 60.000 Asyl-Erstanträge. Aber trotzdem hatte Friedrich Merz, der Bundeskanzler, ja was anderes versprochen. Er hat eigentlich einen de facto Einreisestopp versprochen im Wahlkampf. Da ist ja jetzt doch schon noch ein Delta.
Naja, wir haben nie auch im Wahlkampf das individuelle Recht auf Asyl mit Aussätzen versprochen. Wir haben gesagt, wir werden Grenzkontrollen machen, wir werden genauer hinschauen, wer kommt. Und das hat schon eine Wirkung gezeigt, weil 51% der Menschen, das heißt über die Hälfte, die gekommen ist, war gar nicht asylberechtigt. Weder nach der Genfer Flüchtlingskonvention, noch nach Artikel 16a, noch nach europäischen Regeln, die waren nicht asylberechtigt. Insofern aber, wir haben nie gesagt, wir setzen das individuelle Recht auf Asyl aus. Wir werden unsere
Monetäre... Das greift ja aber ohnehin nur für einen ganz kleinen Teil der Asylanträge.
Naja, Artikel 16a greift für einen ganz kleinen Teil, das ist ungefähr 1%, aber auch die Genfer Flüchtlingskonvention ist etwas, an die wir uns gebunden fühlen. Auch da haben wir nicht gesagt, wir werden das aussetzen, sondern wir werden genauer hinschauen und wir werden Grenzkontrollen machen, die es ja nach wie vor gibt. Also dementsprechend haben wir alle nicht versprochen, wie es eine andere Partei sagt, wir werden das komplett auf Null setzen, wenn wir uns an internationales Recht gebunden fühlen, was wir als Deutschland auch nach wie vor tun.
Jetzt blicken ja trotzdem viele Menschen kritisch auf die Zuwanderung, gerade über den Asylweg, wovon dann halt ein Teil eben nicht eigentlich Asylanspruch hat, aber eben die Abschiebung scheitern ja in den überwiegenden Fällen. Woran würden Menschen vor Ort in ihren Kommunen konkret merken, dass die Migrationswende funktioniert?
Also die Kommunen merken das jetzt schon. Wir haben, wenn ich jetzt an meine Stadt denke, zu Hochzeiten 26 Turnhallen belegt gehabt. Davon sind wir heute Gott sei Dank weit entfernt. Wir hatten in einer Stadt wie Köln 500 Kinder, die in keiner Schule mehr aufgenommen werden konnten, weil alle einfach voll waren. So, davon sind wir Gott sei Dank weit entfernt. Das ist aber jetzt nicht erst durch die neue Bundesregierung, das gehört zur Wahrheit dazu. Spätestens mit dem Türkei-Abkommen, was ja auch extrem kritisiert wurde zum Teil, sind die Zahlen gesunken. Und dann kam halt
noch
Corona.
Noch in der
dann,
Ära Merkel.
Genau. Und dann sind sie wieder nach Corona gestiegen, bis wir dann diese 300.000, die Sie gerade zitiert hatten. Aber auch vor 3 Jahren noch hatten wir in Köln die Messehalle. Eine Halle in der Messe angemietet, die Stadt, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so, aber es gibt Menschen, die seit längerem da sind, die auch weiterhin versorgt werden müssen. Es ist aber vor allem belastend gewesen, dass bevor man sie irgendwie untergebracht hat, vernünftig, der Nachschub immer kam. Und das ist im Moment tatsächlich so, dass die Kommunen hier zumindest eine Verschnaufpause haben. Nichtsdestotrotz, es fehlt weiterhin an Wohnraum. Es gibt noch sehr, sehr viele, die in Einrichtungen leben, wo vielleicht auch feststeht, anerkannt sind, eine baldige Rückkehr ist nicht möglich und Integration kann in so einer Einrichtung nicht gelingen. So, das heißt, wir haben noch Arbeit vor uns und deshalb ist es wichtig, dass der Nachschub jetzt auch extrem reduziert wurde.
Genau, und das trifft dann auf einen Zustand, in dem halt relativ wenig gebaut wird, weil es auch schwere Anreize dafür gibt.
Naja, ich meine, ich habe mir das mal angeschaut, jetzt mal unabhängig von den Flüchtlingszahlen, aber Anfang der 2000er Jahre, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, hatten wir 5000 Bauverordnungen. Hört sich schon verdammt viel an, ne? So, mittlerweile reden wir von 25.000.
So, und das also verfünffacht.
Und das sind Dinge, die Bauen nicht schneller gemacht haben. Ne? Wir reden ja immer über Planungsverfahren, über Genehmigungsverfahren. Dann kommen natürlich auch steigende Kosten, erst durch Corona, Lieferkettenunterbrechungen etc. Das alles kommt einmal alles. Ne? Deswegen wundere ich mich immer, wenn Menschen sagen, was habe ich mit dem Iran zu tun? Was habe ich mit der Ukraine zu tun? Was habe ich mit dem Konflikt in einer globalen Welt? Haben wir ganz viel damit zu tun. Und auch wenn ich nicht direkt bauen will, aber beim Gang in den Supermarkt merke ich schon, wenn die Preise da steigen, irgendwas ist international gerade los, weil das natürlich in einer globalen Welt direkt Einfluss hat. Und eben auch beim Thema Bauen, wenn Baustoffe etc. teurer werden. So, ne, also auch da ist es vielschichtig. Und wir haben jetzt als Koalition die Länder ebenfalls, also ich weiß das zumindest aus Nordrhein-Westfalen, was bestimmte Genehmigungs- und Planungsverfahren betrifft, auch mit dem Blick auf Bauen, sind auf dem Weg, hier zu entbürokratisieren. Der Bund hat aber nur eine Möglichkeit, Dinge vorzuschlagen. Am Ende muss es eben auch auf der kommunalen Ebene umgesetzt werden. Und ob sich alle Kommunen dann immer dran halten werden, ist nochmal was anderes. Aber wir müssen hier, gerade um mehr bauen zu können, extrem daran arbeiten. Vieles, was mal geschaffen wurde, wegen sämtlichen Diskussionen, echt in Frage stellen. Und uns die Frage stellen, was ist hier sinnvoller, Wohnraum zu schaffen oder eben mit noch mehr Verordnungen das Ganze zu verkomplizieren und somit noch langsamer zu bauen. Und wir haben in jedem Wahlkampf, und wir werden das bestimmt auch nächstes Jahr in Nordrhein-Westfalen wieder ganz intensiv führen, das Thema steigende Wohnkosten. So wird in jedem Wahlprogramm drinstehen. Und ich bin kein Fan davon, über Enteignungen zu sprechen. So, ich bin auch kein Fan davon, über Mietpreisbremsen oder sonst etwas zu sprechen.
Lieblingsvorhaben so. Von SPD, Grünen, Linke.
Mag sein, ich vertrete ja hier jetzt auch eine andere Partei. Es wird das Angebot nicht besser machen, weil das Angebot knapp bleibt. So, es wird eher dazu führen, und das haben wir in Berlin gesehen mit der Mietpreisbremse, dass viele gesagt haben, dann bauen wir nicht mehr. Wir können für diese Kosten nicht mehr bauen, dann bauen wir nicht mehr. Das heißt, wir müssen das Angebot erweitern. So, im Moment haben wir ja sehr viel Nachfrage, wenig Angebot, und das hat natürlich eine Einwirkung auf den Preis, und wir müssen genau das Gegenteil bewirken.
Kommen wir vielleicht von Häusern zum Haushalt, auch wenn Sie nicht im Finanzministerium tätig sind, sind Sie ja auch in einem Ministerium angestellt. Jetzt liegt der neue Haushalt vor für 2027 und man sieht, die Bundesregierung macht so viele neue Schulden wie nie zuvor, trotz Rekordeinnahmen. Es gab noch nie so viele Einnahmen wie jetzt. Man fragt sich schon, warum spart der Staat nicht zuerst bei sich selbst, bevor er neue Kredite aufnimmt?
Gut, dass Sie das fragen. Dann kann ich das nämlich ein bisschen korrigieren, dass der Staat bei sich selbst nicht spart, stimmt ja so nicht. Also ich merke das gerade auch in meinem Bereich im Auswärtigen Amt. Und nur eine kleine Ergänzung, das Finanzministerium kann sämtlichen Plan machen, was sie wollen. Das sind ja jetzt die Eckpunkte, die von der Bundesregierung vorgelegt werden.
Das ist erstmal ein Entwurf.
Die Herren und Damen des Haushaltes sind die Abgeordneten, weil das wird im Parlament entschieden. Also insofern kann die Bundesregierung da vorlegen, was sie will. Ob das dann alles so kommt, ist nochmal eine andere Sache, weil das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlamentes. Darauf sind wir auch immer ganz stolz, weil ich bin ja auch Parlamentarierin, dass wir am Ende darüber entscheiden. Aber bei uns gab es die klare Devise, 1% muss jedes Ministerium sparen. Das hört sich vielleicht wenig an. So bei uns im Haus sind das 500 Millionen. Und das ist schon eine Stange Geld, weil wir haben einen Haushalt oder 600 Millionen. Und das, ich sag jetzt mal, in einem Ministerium wie das Auswärtige Amt, wo wir mit das kleinste Budget haben, weil wir eben keine große Projektarbeit haben, gesetzgeberisch auch nicht großartig unterwegs sind, das ist schon nicht ohne. Und wo fange ich an? Bei mir ist ungefähr 2/3 des Haushaltes besteht im Auswärtigen Amt aus Personalkosten und aus Liegenschaften, die ganzen Auslandsvertretungen, Botschaften, Generalkonsulate etc., die bezahlt werden müssen. So, das heißt, 1/3 bleibt übrig für humanitäre Hilfe, auswärtige Kultur und Bildungspolitik. Und da spare ich aber eben auch bei den Personalkosten. Und so tut es jedes andere Ministerium auch. Es ist richtig, wir haben nächstes Jahr für nächstes Jahr einen Rekordhaushalt von 555 Milliarden Euro geplant. Das ist extrem viel Geld. Davon werden ungefähr 118 Milliarden für Investitionen neu anfallen, 130 Milliarden für die Bundeswehr. Also es sind eben auch Kosten dabei. Ich meine, wenn ich das mit dem Haushalt 2022 vergleiche, wo ich neu im Bundestag war und der Verteidigungshaushalt beschlossen wurde, mit 40 Milliarden, wo wir gesagt haben, wir haben eine Rekordsumme. Wir haben 2027, das sind 6 Jahre. Der Haushalt ist extrem gewachsen, eben auch mit dem Sondervermögen, das ist richtig. Aber die Anforderungen werden auch mehr. Und wenn ich mir dann anschaue, die Steuereinnahmen auf der anderen Seite sehen leider auch nicht mehr so rosig aus, wie das vielleicht vor
ein paar dazu wahrscheinlich.
Was einfach den Hintergrund hat, weil die wirtschaftliche Lage so ist, wie sie ist und wir uns als Staat natürlich Gedanken machen müssen, okay, wo können wir weitere Einnahmen generieren? Und finde ich das gut?
Tabak, Alkohol, Plastik, genau. Also einiges könnte teurer werden für die Bürger.
Genau, also wir reden ungefähr, ich habe es jetzt gerade im Radio auch nochmal gehört, von 12 Euro einer Schachtel. Ich bin selbst Raucherin, ich finde das auch nicht schön. Aber auf der anderen Seite, es ist wirklich jetzt nicht gelogen, ich habe vor 10 Jahren in Großbritannien 15 Pfund für eine Schachtel bezahlt. Also wir ziehen da gerade hinterher, wo es in anderen schon länger zumindest, was die Tabaksteuer
betrifft. Mag beim Tabak so sein, aber Deutschland ist ja auch schon ein Hochsteuerland.
Naja, im europäischen Vergleich, was die Einkommensteuer betrifft, gibt es viele Länder, zumindest die Hälfte, die über uns liegen, weil wir im mittleren Durchschnitt sind.
Gut, kommen noch die restlichen so Lohnnebenkosten dazu.
Das ist nochmal was anderes, das stimmt. Die Sozialabgaben Da hatten wir ja irgendwann mal versprochen, das bei 40% zu deckeln. Im Moment sind wir, glaube ich, bei 42%. Das ist wirklich etwas, worüber wir intensiver reden müssen. Und jetzt auch in Anbetracht der Reformen, das auch auf den Tisch kommt, so wo wir teilweise auch über Kürzungen reden müssen, das ist richtig. Aber das System, wie es ist, gerade wir haben jetzt am Freitag das neue GKV, also Beiträge für die Gesundheitskassen, beschlossen, wenn wir nichts gemacht hätten, und glauben Sie mir, als Abgeordnete quillt mein Postfach gerade über von ganz vielen Berufsgruppen, auch ne, Menschen, die sich Gedanken machen, sich jetzt keine Gesundheitsversorgung mehr leisten zu können oder nicht mehr gut behandelt werden zu können. Nein, wir machen das, damit Menschen nach wie vor behandelt werden können und ab 2028 nicht die Beiträge ins Extreme steigen, weil wenn wir das System so behalten wollen, wie es gerade ist, dann ist das gerade eine Rechnung. Wir haben eine Lücke von 40 Milliarden im Gesundheitssystem, die wir schließen müssen. Das heißt, wir müssen einerseits Geld reinpacken. So, auf der anderen Seite müssen wir eben, damit die Beiträge nicht so rasant steigen, wie gerade prognostiziert, auch Kürzungen im System selbst vornehmen.
Wo würden Sie persönlich im Bundeshaushalt als erstes kürzen?
Wo würde ich selbst im Bundeshaushalt als erstes kürzen? Ich glaube, ich würde mir tatsächlich all die Subventionen und Förderungen nochmal genau anschauen. Da gibt es eine Menge, die man kürzen kann. Also wir haben ja auch viel über das Thema diskutiert. Jetzt Stichwort auch im Rahmen des Habeck'schen Gesetzes, Heizungsgesetz, wie wir es ja ganz salopp immer genannt haben, was bestimmte energetische Umbauten in Häusern betrifft. So, ich weiß nicht.
Die werden oft staatlich subventioniert.
Die werden oft staatlich subventioniert.
Genau, bis von Steuerzahler zu Steuerzahler.
Genau, bis 40.000 Euro im Jahr. Und natürlich im Rahmen der Klimawende war das ein richtiges Zeichen, aber dafür haben wir einfach nicht mehr das Geld. So, und wir reden hier nicht über eine dreiköpfige Familie, die irgendwo zur Miete wohnt. Wir reden hier schon über jemanden, die sich Eigenheim leisten können. Jetzt will ich nicht sagen, jeder, der Eigenheim in Deutschland hat, gehört zu den Superreichen und braucht überhaupt keine Förderung mehr. Das ist nicht mein Punkt. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht auch um sozial gerechter unterwegs sein, vielleicht stärker bei Familien in Mietwohnungen entlasten, als jetzt ja Subventionen zu tätigen, die sich der Staat einfach so nicht mehr erlauben kann. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Bereiche und auch was teilweise Projektförderungen betrifft. Wir schauen uns das in unserem Bereich auch im Ausland nochmal an. Was fördern wir da? Also nochmal, bei mir ist das relativ überschaubar. Beim Bundesministerium für Entwicklungs- und wirtschaftliche Zusammenarbeit sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Gibt es auch Bereiche, wo man sich durchaus über den Sinn und Zweck des Ganzen fragen
Also Sie würden
kann.
Bei der Entwicklungshilfe Abstriche
Nein, das habe ich
machen.
So nicht gesagt. Ich würde bei manchen Entwicklungshilfeprojekten sparen, weil eigentlich geht es auch um eine wirtschaftliche Entwicklungshilfe und nicht nur um eine, ja, Entwicklungshilfe, die irgendwie etwas schenkt, sondern ich habe Entwicklungshilfe immer als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden und ich mache hinter einigen Projekten doch ein Fragezeichen, ob das Hilfe zur Selbsthilfe auch im Sinne der wirtschaftlichen Entwicklung in manchen Ländern ist.
Sie vertreten ja das Auswärtige Amt. Die Bundesregierung plant in diesem Jahr, ich glaube, 11,5 Milliarden Euro Militärhilfe für die Ukraine. Gleichzeitig sollen die Rentenbeiträge steigen. Bei der gesetzlichen Krankenkasse müssen Versicherte mit höheren Belastungen rechnen, dafür weniger Leistung. Es soll beim Elterngeld gespart werden. Jetzt haben wir gehört von der Familienministerin, auch beim Unterhaltsrecht soll gespart oder gekürzt werden. Was würden Sie Leuten sagen, vielleicht auch, es gibt ja im Ruhrgebiet strukturschwache Gegenden, warum wird bei den Bürgern gespart und nicht eben bei der Militärhilfe für ein anderes Land?
Es ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das natürlich von ganz vielen Bürgern gerade gestellt wird. Überhaupt, also ob das jetzt die Militärhilfe für die Ukraine ist oder andere, auch im Bereich humanitäre Hilfe. Gerade mit Bezug auf die Ukraine, der Krieg findet auf unserem Kontinent statt. Wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, wissen wir nicht, was das nächste Vorhaben von Putin ist. Deshalb liegt es in unserem ureigenen sicherheitspolitischen Interesse, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert, damit wir nicht oder direkte Nachbar das nächste Ziel von Putin werden. So, wir haben heute den russischen Botschafter einbestellt als Auswärtiges Amt, weil es von der Europäischen Kommission auch belegbar sichtbare Hinweise gibt, dass Russland gerade mit Cyberattacken auf unsere Infrastruktur stark unterwegs ist. Das heißt, in diesem Bereich findet der Krieg gegen uns schon statt. So, und das ist ein Krieg, den die allerwenigsten Bürgerinnen und Bürger mitbekommen.
Hybrider Krieg, würden Sie sagen?
Hybrider Krieg im Cyberraum, also vor allem da auch auf staatliche Institutionen, aber auch auf unsere Wirtschaft. Unsere Wirtschaft, ich meine, das wird jetzt nicht, es steht zwar schon in der Zeitung, aber beherrscht dann halt nicht tagelang oder wochenlang die Schlagzeilen. Unsere Wirtschaft hat einen Verlust von 250 Milliarden Euro im Jahr aufgrund Cyberattacken. Und zwar sind da die Hauptakteure Russland, der Iran und China. Da werden Firmen Daten gefischt sozusagen, um nur ein Beispiel rauszupicken, und Firmen wirklich erpresst. So, und die meisten gehen damit nicht hausieren. Wer sagt schon, meine Datenbank wurde gehackt und meine ganzen Kundendaten sind gerade offengelegt oder gehackt worden? Das macht keiner. Und um quasi das unterm Deckel zu halten, werden hier horrende Summen bezahlt. Und das sind alles Dinge, denen müssen wir uns bewusst sein. Dieser Krieg in dem Raum findet schon statt. Und wir versuchen gerade mit allen Mitteln, die wir haben, zu verhindern, dass der Krieg sich auch in den reellen Raum, der ist auch schon reell, ja, aber in den Raum zu verlagern, in dem die Ukraine gerade steckt. Und ich verstehe das alles. Ich war 3 Monate nach Kriegsausbruch in Kiew. Ich habe Irpin besucht, ungefähr 1 Stunde aus Kiew raus. Es war eine der ersten Städte, die von Russland angegriffen worden sind. Zerstörte Schulen, zerstörte Krankenhäuser, zerstörte Wohnungen, zerstörte Autos. Und da sage ich ganz klar, ja, um genau das zu vermeiden, tun wir das, was wir tun, indem wir die Ukraine unterstützen, um die Zerstörung, die es in der Ukraine gibt, bei uns zu vermeiden. Und zwar bei uns selbst als Deutschland, aber auch bei direkten Nachbarstaaten. Weil wenn da die Ukraine fällt, müssen wir uns alle Gedanken machen, was kommt als nächstes. Und deshalb ist es wichtig, bei all den Kürzungen, die wir den Bürgerinnen und Bürgern gerade zumuten, das ist nicht, wir denken mehr an die Ukraine als an Deutsche, wie es eine Partei morgens, mittags, abends behauptet. Wir denken,
Sie meinen die AfD?
Ja, ich meine die AfD. Das sind ureigene sicherheitspolitische Interessen von uns in Deutschland. Oder für uns in Deutschland.
Kommt, glaube ich, irgendwie in der politischen Kommunikation manchmal nicht so rüber.
Ja, ich meine, die größte Herausforderung meiner Meinung nach, ich meine, ich bin von Hause aus Kommunikationswissenschaftlerin, ich finde, die größte politische Herausforderung, in der wir gerade stecken, ist die Kommunikation. So, weil es uns nicht gelingt, und das müssen wir ganz offen einräumen, weil es uns nicht gelingt, bestimmte Schritte, bestimmte Entscheidungen, bestimmte politische Prozesse einfach an den Mann zu bringen. Weil wir auch, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, mit ungleichen Waffen kämpfen. So, ganz rechts.
Wie meinen Sie das?
Ganz rechts wie ganz links müssen sich nicht an die Wahrheit halten. So, das ist aber mein Anspruch. Als jetzt nicht nur eine Politikerin der Mitte, sondern als seriöse Politikerin ist das mein Anspruch. So, und das sind ungleiche Mittel. Das sind ungleiche Waffen. Wenn die anderen, egal ob es Fakten geprüft wird oder nicht, irgendwas raushauen können, und ich denke dreimal darüber nach, und hinterfrage, ja, aber passt das denn so und ne, kriegen wir das überhaupt so durch oder sonst etwas? Also nicht, dass wir nicht zuspitzen können. Ich kann auch zuspitzen. Aber hinter jeder Zuspitzung muss Wahrheit stecken. Das ist bei den anderen eben nicht der Fall.
Wir haben es tatsächlich in Deutschland mit den erstarkenden politischen Rändern, also links und rechts, zu tun. Gerade die AfD gewinnt weiter an Zustimmung. Gleichzeitig wird diskutiert, wie der Staat mit ihren führenden Köpfen umgehen soll. Jetzt hat Jens Spahn, Fraktionschef der Union, vorgeschlagen, dass man, oder laut drüber nachgedacht in einem Interview, dass man Björn Höcke, Landeschef in Thüringen, mal das passive Wahlrecht entziehen könnte. Ist es aus Ihrer Sicht ein legitimes Mittel, um die Demokratie zu schützen?
Ja, wir sprechen hier über jemanden, wo auch Gerichte bestätigt haben, dass er gesichert rechtsextrem ist. Und nicht die ganze Partei.
Also er wurde verurteilt für Volksverhetzung.
Für Volksverhetzung, und er hat
gesichert rechtsextremistisch, sagt der Verfassungsschutz.
Das stimmt, da haben Sie recht. Insofern danke, dass ich mich korrigieren darf. Er wurde als Rechtsextremist und Neonazi beschimpft, und das Gericht, wo er geklagt hat, hat, glaube ich, es zugelassen, weil er mit seiner Gesinnung in diese Ecke passt. Ich sag's jetzt mal ganz unjuristisch auf Laienart. Also war damit vor Gericht nicht zumindest erfolgreich.
Könnte man jetzt auch sagen, ist Teil der Meinungsfreiheit, dass man eben auch Leute beschimpfen darf, ob sie
ob jetzt jemand als Neonazi, ich glaube, ich wäre vielleicht ein bisschen erfolgreicher, wenn ich dagegen klagen würde, weil es gibt keine Aussage von mir, die in dieses Spektrum passt, also sie dürfen mich ja auch nicht einfach so beschimpfen mit allem, was ihnen gerade einfällt, nur weil vieles durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist, vieles andere eben auch nicht.
Gerade bei Politikern wurde es ja eh nochmal schwieriger gemacht.
Das stimmt, aber ich glaube auch da auch viele, also es gibt auch Politiker, die durchaus gegen bestimmte Dinge erfolgreich bei Gerichten vorgegangen sind, wo ihnen auch vieles wiederum nicht. Das stimmt, wir müssen mehr ertragen, das ist auch völlig in Ordnung. Wir genießen auch viel mehr Privilegien vielleicht, insofern muss man auch, ich sehe das ganz entspannt. Also bei mir selbst, ich bringe selten irgendetwas zur Anzeige, auch wenn es genügend Sachen gibt, die regelmäßig bei der Polizei landen könnten, wo ich aber sage, die haben Besseres zu tun, als sich jetzt mit meinen Anzeigen rumzuschlagen. Insofern bin ich da vielleicht auch nochmal eine Ausnahme, aber zu Höcke nochmal zurück. Ich glaube, dass sich durchaus ein Staat, ein wehrhafter Staat, eine wehrhafte Demokratie auch über diese Dinge Gedanken machen darf. Ne, ich würde jetzt nicht so weit gehen und der ganzen Partei oder vielen Mitgliedern, aber ich glaube, Björn Höcke ist auch in der AfD schon ein Sonderfall. Und solange die AfD diese Person aus den eigenen Reihen nicht schafft, ist das vor allem auch ein Problem der AfD, am Ende dann auch der ganzen AfD.
Das hieße dann aber, dass die AfD handeln müsste und nicht, dass man von außen versucht, eben das passive Wahlrecht zu entziehen, oder?
Nein, das sind zwei verschiedene Schuhe, glaube ich. Ich glaube, die AfD müsste handeln, indem sie jemanden wie Björn Höcke oder seinesgleichen, er ist ja nicht nur er alleine, ich glaube, er ist die Spitze der Bewegung, dieser Bewegung innerhalb der AfD, diese Personen loszuwerden.
Des völkischen Flügels. Sozusagen.
Des völkischen Flügels, genau. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, auch jetzt mit seinem engsten Vertreter im Präsidium der Partei.
Stefan Möller ist jetzt
vertreten ist,
genau. Bundesvorstand der
genau,
AfD.
Genau. Aber das andere ist, dass sich nochmal ein wehrhafter Staat, eine Demokratie auch über diese Gedanken machen darf und machen kann.
Okay, also finden Sie das in Ordnung?
Das finde ich in Ordnung. Beim AfD-Verbotsverfahren bin ich ein bisschen hin und her gerissen. So, weil ich glaube, die Gefahr, sie zu Märtyrern dadurch zu machen, ist fast höher, als wenn ich jetzt darüber nachdenke, der Spitze des völkischen Flügels das Wahlrecht zu entziehen. Also ob das ist rechtlich extrem hohe Hürden. So, aber darüber laut nachzudenken, finde ich in Ordnung. Und bei dem anderen habe ich einfach so bei mir, was machen wir, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, okay, es gibt Bestrebungen in der Partei, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind, aber die Partei ist jetzt nicht als Ganzes gesichert rechtsextrem und
ähnlich
sollte
wie
nicht.
Ja. Das Verwaltungsgericht Köln.
Das Verwaltungsgericht Köln hat ja nicht gesagt, sie sind es nicht, sondern sich mehr Zeit, was die Prüfung betrifft, freigeräumt. Aber die Entscheidung steht ja letztendlich noch aus. Also es war ja keine Vorabentscheidung, sondern die Vorabentscheidung, die getroffen wurde, zum Teil politisch, hat das Verwaltungsgericht Köln kassiert. So, und das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied. Welches Urteil da gefällt wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dann wäre es vielleicht nochmal eine andere Basis, auf die man so ein Verbotsverfahren dann aufbauen kann. Aber ich habe einfach die große Sorge, wenn das Bundesverfassungsgericht dann zu der Entscheidung kommt, gibt Bestrebungen, aber nicht so weit, dass man die Partei verbieten kann, dann ist das ein Persilschein für sie. Und die Frage ist, wollen wir das riskieren? Unabhängig davon, dass das Verfahren mehrere Jahre dauern wird, das waren Angler-Experten, und sie in diesen Jahren zu absoluten politischen Märtyrern werden. So, und das ist halt ein Argument, den ich nicht beiseite wischen kann. Vielleicht tun das einige, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist schon ein sehr, sehr triftiges Argument. So, wie kommen wir denn mit dem Argument eigentlich klar? Siehste, politisch haben sie uns nicht bekämpfen kommen, also versuchen sie juristische Schritte einzuladen. Und das werden die ziehen. Die Karte ziehen sie ja jetzt schon zum Teil, alleine bei der Diskussion.
In Nordrhein-Westfalen sieht es ja noch ganz gut aus für die CDU, wo auch Sie Ihre politische Karriere gestartet haben. In Ostdeutschland hat die AfD der CDU den Rang als Volkspartei schon abgelaufen. Wie blicken Sie denn auf die Landtagswahlen im Herbst, also besonders auf Sachsen-Anhalt, wo die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten bei 40 bis teilweise 42%, also vor einer möglichen absoluten Mehrheit steht?
Also lassen Sie mich nur eins klarstellen, nicht, dass Sie das gesagt haben. Ich will es nur klarstellen, weil Sie Sachsen-Anhalt auch als Beispiel genommen haben. Klar, weil die Prozentzahlen der AfD da gerade extrem hoch sind und die auf eine absolute Mehrheit hinauslaufen. Aber die AfD ist nicht ein reines CDU-Problem. So, ne? Also ich bin auch gespannt, wie es dann am Ende auch in Mecklenburg-Vorpommern ausgeht, ja, wo eine SPD-Ministerpräsidentin an Start ist. Und es ist ein Problem für alle demokratischen Parteien und nicht nur der CDU. Sachsen-Anhalt ist aufgrund der Tatsache, dass die Zahlen im Moment, die Umfragen so sind, wie sie sind, schon beängstigend. So, Angst darf uns aber nicht leiten. Und ich glaube, die Kollegen vor Ort werden auch bis zur letzten Minute kämpfen, um die Umfragen nicht bestätigen zu lassen. Und ich hoffe, das funktioniert. Und ich kann nur jedem Bürger sagen, okay, du musst dir gar nicht anhören, was ich als CDU sage. So, ist vielleicht irrelevant, weil ich dich eh nicht mehr erreiche, wieso auch immer. Schau dir das Wahlprogramm an. Ist das tatsächlich etwas, womit du leben kannst? Das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt mit dem Familienbild, was das Thema Schulpflicht betrifft, ist ja schon nochmal ein besonderes.
Man ich möchte aus der Schulpflicht ausscheren und
man möchte die Schulpflicht ausfeben, genau, und das Zuhauseunterrichten stärker zum Beispiel ermöglichen. Man pflegt ein traditionelleres Familienbild, wo man.
Von dem sich auch die Co-Parteichefin Alice Weidel mehr oder weniger distanziert hat.
Naja, gut, Alice Weidel hat, glaube ich, gesagt, im Wahlprogramm kann stehen, was will, das interessiert meine Lebensform nicht. Wenn das die Co-Parteichefin sagt, ist das, glaube ich, auch schon vielsagend. Wenn noch nicht mal die Parteispitze hinter dem eigenen Programm stehen kann, scheint es besonders extrem zu sein, sage ich mal. Aber die AfD ist, war vielleicht, ist aber kein reines Ostproblem mehr. Ja, wir stehen in NRW gut da. Ich kann mich als CDU-Lerin in NRW jetzt, glaube ich, nicht wirklich beklagen. Und nichtsdestotrotz steht die AfD auch bei 20% in NRW. Und ich hätte das vor wenigen Jahren in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen gar nicht für möglich gehalten. Ja, Vergleich Köln. Ich glaube, ich tue keinem Unrecht, keiner Stadt Unrecht, wenn ich sage, Köln ist wahrscheinlich die toleranteste, liberalste, weltoffenste Stadt Deutschlands. Und die AfD ist bei uns bei knapp 10% oft in der Kommunalwahl. 2020 war sie bei 5%. Das heißt, in 5 Jahren hat sie sich verdoppelt. Wir haben Stadtteile in Köln, da liegt der Anteil bei 30%. Und deshalb, viele ostdeutsche Ministerpräsidenten haben immer gesagt, ihr denkt, das ist ein ostdeutsches Phänomen, das wird irgendwann zu euch rüberschwappen. Und in der Situation befinden wir uns gerade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sicherlich viele Ursachen, Vertrauen in die Politik verloren. Ich kann das alles bis zum gewissen Grad verstehen. Und ich konnte auch verstehen, wenn mir jemand gesagt hat, weißt du was, ich will die AfD wegen der Migrationspolitik. Weil jemand, der sagt, okay, das sind zu viele, wir sind überfordert und ihr anderen schwimmt alle irgendwie im selben Becken und die AfD sticht da hervor. Ich muss diese Meinung nicht teilen. Ob ich sie richtig finde, ist nochmal was komplett anderes, aber ich konnte das verstehen. Nur jetzt ist unsere größte Herausforderung die wirtschaftliche Situation. Und da frage ich wirklich jeden, der mir gerade erzählt, auch Unternehmer, sie wählen die AfD. Welches wirtschaftliche Konzept hat denn die AfD, was dir das Vertrauen gibt, dass dieser Staat wirtschaftlich wieder auf die Beine kommt? Welches? Und es gibt kein einziges. Alleine so abstrakte Sachen wie, also für mich abstrakt, aus dem Euro aussteigen, aus Europa rausgehen. Ich meine, 40%, wir sind Exportland, 40% unserer Exporte gehen in die EU. Die gehen nicht weiter weg, die gehen in die EU. Und da sich hinzustellen und zu sagen, wir gehen da raus, diesen Projektionismus zu pflegen, hat nichts mit wirtschaftlichem Aufschwung zu tun. Und da fehlt mir einfach auch das Verständnis für. So, Entschuldigung, jetzt muss ich mir einmal kurz aufregen.
Ich würde gerne weiter mit Ihnen eigentlich über die Ziele der AfD sprechen und was Sie dem entgegenzusetzen haben. Aber ich hatte auch versprochen, dass wir noch mal kurz einen Blick ins Weiße Haus werfen, beziehungsweise in die ganze weite Welt. Deswegen die Frage, Donald Trump sitzt am Drücker im Weißen Haus. Wir haben den Krieg in der Ukraine, der sich im 4. Jahr befindet. Der Nahe Osten bleibt instabil. Was bereitet Ihnen derzeit außenpolitisch am meisten Sorgen?
Wo soll ich anfangen? Es sind insgesamt außenpolitisch sehr herausfordernde Zeiten. So, egal in welche Richtung wir gucken, ob wir nach Osten oder nach Westen gucken, es bleibt für uns außenpolitisch herausfordernd. So, ich glaube, dass letzte Woche eine gute Woche für die NATO war und am Ende für das Bündnis, am Ende auch für Europa. So, in der Hoffnung, dass die Haltbarkeit auch länger ist. Und nichtsdestotrotz gibt es Überraschungen, Dinge, die wir so nicht erwarten und uns dann doch einholen von unseren Partnern, von unseren Gegnern. Und in dieser Gemengelage befinden wir uns gerade. Ich würde sagen, die größte außenpolitische Herausforderung ist insgesamt, dass der Westen, dass die NATO nicht an Glaubwürdigkeit verliert, was auch den Schutz und den Einsatz für das internationale Recht betrifft, also für das Völkerrecht am Ende auch. So, es ist immer eine Abwägung. Ja, auch die Verteidigung des Völkerrechts ist am Ende eine Abwägung. Ist das immer mit unseren Interessen auch vereinbar? Und grundsätzlich ja. Wir hatten aber eben auch in den letzten Wochen und Monaten Situationen, was, wie der Kanzler es formuliert hat, für uns auch ein Dilemma war.
Das stimmt, also gerade wenn man auf Nahost blickt. Apropos der Kanzler Friedrich Merz, wenn der jetzt morgen sagen würde, Sie kennen ihn ja schon sehr lange, Serap, willst du meine Außenministerin werden, vielleicht im nächsten Kabinett, würden Sie ja sagen?
Nein.
Warum nicht?
Ich mache den Job, den ich mache, sehr, sehr gerne. Ich stehe nicht in der ersten Reihe und ich bewundere meinen Minister wirklich sehr, dass er das Tempo so hält, wie er es hält. Und ich sag mal, ich glaube, dafür müsste ich auch mehr Diplomatin sein, was ich jetzt nicht immer bin. Und deshalb
von
ist es ganz
Antworten
gut.
Schon diplomatisch, aber
so. Und das ist schon ganz gut so, da wo ich bin. Alleine in meiner Position ist es schon extrem belastend. Und ich, wenn ich beim Minister mitbekomme, ich bewundere ihn, mache das gut, aber ich beneide ihn nicht.
Das sagt Serap Güler. Frau Güler, vielen Dank für das Gespräch live vor unserem Publikum heute in der schönen Postvilla. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Und das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost-Stiftung. Anregungen, Kommentare und Feedback bitte an machtspiel@nzz.ch und wir hören uns wieder in der nächsten Woche.